Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Mein Name ist Philipp und heute ist wieder der Timo mit dabei. Servus, Timo.
Hi, grüßt euch.
Schön, dass du dir nochmal die Zeit nimmst, damit ich nicht wieder ganz alleine unterwegs bin. Das gefällt mir ganz gut. Eine Folge mit und eine Folge ohne. So im Schnitt irgendwie vielleicht 50%. Mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen.
Mal schauen, wie es zeitlich aussieht und auch mit den anderen Jungs, ob die mal dabei sind.
Genau, da sind ja noch mehr Menschen im Hintergrund, die bei euch Dinge schreiben, die wollen vielleicht auch mal sprechen, keine Ahnung. Wir lassen sie mal ein paar Folgen zuhören und dann fühlen sie sich vielleicht angeteasert, der eine mehr, der andere weniger. Müssen wir mal gucken.
Ja, ich glaube, der Tobi zum Beispiel hat Bock, mal mitzumachen.
Okay, ja, ist doch schön. Mehr Leute, mehr gut. Das werden wir dann mal ausprobieren. Aber jetzt, heute, Episode 2, wollen wir mal einfach sprechen über die Dinge, die so in der vergangenen Woche aufgetaucht sind.
Ja, es war ja praktisch nach dem Rennwochenende, nach dem Auftakt, also viele News seitens der Teams, wie so das Rennen gelaufen ist und dementsprechend auch viel Berichterstattung ganz generell. Also viele große Medien haben berichtet, auch beispielsweise Spiegel Online oder so, und haben auch spekuliert, ob denn die Formel E vielleicht der Formel 1 irgendwann gefährlich werden könnte, weil einfach die Technologie, die ganze Elektromobilität immer relevanter wird. Und da gab es schon ein paar nette Artikel und Schlagzeilen. Zum Beispiel der Daniel Abt hatte ein Foto gepostet von einer englische Zeitung war es, wo dann über die ganze Seite praktisch aufgemacht war, Formel E, super Auftakt und so weiter mit Foto von Buemi. Und dann ganz klein in der linken Spalte, Rosberg gewinnt in Japan. Also das war ganz witzig.
Ja genau, das war schon ein ganz lustiges Bild, vor allem einfach in dieser Größenordnung ungewohnt. Ne? Weil Formel 1 ist eigentlich immer so der Vorzeigemotorsport, so die Spitze des Motorsports, nennt sich ja auch immer noch gerne die Königsklasse. Und wenn dann jetzt tatsächlich so von hinten oder so schräg rein irgendwie eine ganz neue Serie kommt, die einfach viele Dinge macht, die auf vielen Ebenen spannend sind, dann finde ich das schon ganz cool, dass das auch so in Mainstream-Medien so eine ganz neue Gewichtung bekommt hier und da. Ich habe auch.
Ja, es ist einfach was Neues und hat so diesen Nachrichtenfaktor eben ja was Neues, also Next Big Thing. Wollen wir mal schauen, wo es hingeht.
Ja, genau. Ich habe auch ein paar Artikel gesehen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo es sind einige gewesen, die sich dazu geäußert hatten, auch diese Geschichte, ja, geht jetzt davon eine Gefahr aus für die Formel 1. Die Formel 1 selber, glaube ich, will das ja nicht so richtig, ja, einsehen will ich gar nicht sagen, aber realisiert das vielleicht nicht so richtig. Aber wenn man das mal nüchtern betrachtet, die Formel 1 ist ja eigentlich auch immer so Technologieträger, sage ich mal, ja, Entwicklung von Antrieb oder auch diese CARES-Geschichte, die Hybridautos, die ja schon seit Jahren fahren und so weiter, das sind ja alles Dinge, die für die Autoindustrie früher immer wichtig gewesen sind und vieles davon ist ja dann auch so in das Otto-Normal-Auto übergeschwappt über die Jahre. Und wenn man sich jetzt dann im Vergleich die Formel E anguckt, dann sieht man eigentlich die ganzen Innovationen oder viel krassere Innovationen eigentlich eher dort als in der Formel 1, finde ich.
Ja, es ist eigentlich einhellige Meinung, dass diese ganze Hybridtechnologie momentan eben eine Brückentechnologie ist, die jetzt gerade irgendwie wahrscheinlich ihren Peak hat oder in den nächsten wenigen Jahren noch, aber dann schon relativ schnell vom reinen E-Motor abgelöst wird. Von daher ist die Formel E natürlich konsequent, was jetzt die Entwicklung angeht, weil die Autos, die heute entwickelt werden, das sind halt die in 5 Jahren dann erscheinen. Ja. Die haben ja unheimlich lange Entwicklungszyklen. Also ja, die Formel 1 muss sich da vielleicht überlegen, ob sie entweder eben mit der Zeit geht und auch auf Elektromotoren geht, was ich aber nicht glaube, oder eben auf ihre alten Werte wieder schaut, nämlich große Motoren und einfach spektakuläres Racing am Limit.
Ja, das stimmt. Das sind so die zwei offensichtlichen Optionen. Ne? Viel dazwischen gibt's eigentlich nicht, denn wenn du dich weiter mit irgendwas in der Mitte aufhältst, dann wirst du auch nie so richtig die eingefleischten Fans bekommen oder auch neue dazugewinnen, die du eigentlich brauchst, wenn du so eine Serie machst. Letzten Endes brauchst du ja Leute, die genau auf das Bock haben, was du jetzt ihnen da bietest. Und wenn du so eine Wischiwaschi-Geschichte machst, die nicht wirklich eh ist, aber auch nicht wirklich eben, was du gerade erwähnt hast, so die klassische Formel 1 mit laut und stark, dann wirst du wahrscheinlich Probleme haben, das passende Publikum zu finden. Weil es einfach niemanden ernsthaft reizt. Denn dann würdest du es dir ja nur angucken, wenn irgendwas dabei ist, was so ein unique selling point dabei ist, sage ich mal. Ne?
Du brauchst schon irgendwie eine Konsequenz und man sieht das ja auch bei den Formel-E-Fans jetzt. Es sind halt natürlich verhältnismäßig wenige im Vergleich zur Formel 1 noch, aber die Fans, die dahinter stehen, die machen das auch wirklich halt mit Leidenschaft und können sich damit voll identifizieren, weil es eben so konsequent ist, dieser Ansatz und so neu und revolutionär alles.
Ja, und das Geile dabei ist ja, das wird ja nicht nur Formelsport bleiben, sondern da sind ja auch noch andere Dinge in the making sozusagen. Unter anderem ja der E-Golf Cup, der ja im Rahmenprogramm gefahren ist, richtig? Von der Formel 1 letztens. Entschuldigung, von der Formel E natürlich.
Ja, das war praktisch das erste Rahmenrennen, was die Formel E bisher jetzt hatte in Hongkong, war dann am Samstag. Vorher war dann der E-Golf Cup. Da sind dann halt im Rennen letztlich 10 verschiedene E-Golfs angetreten und haben praktisch schon mal die Formel E-Strecke unsicher gemacht. Mhm. Wir haben ein Video dazu gepostet in unseren Kurzmeldungen. Könnt ihr mal anschauen, falls ihr es noch nicht getan habt. Das ist schon mal was anderes. Du hast es auch gerade schon mal so ein bisschen angeteasert. Wie fandst du es?
Ich fand's super. Also, dass es leise wird, das war vorhersehbar. Dass es aber so spooky ist, damit hatte ich eigentlich nicht gerechnet. Die sind halt, also der E-Golf, weiß nicht, ob den jemand der Hörer mal gefahren ist oder mal hat fahren sehen, der ist halt wirklich von der ganz stillen Seite. Der macht außer Abrollgeräuschen wirklich gar keinen Sound. Und da, wenn man jetzt 10 davon auf eine Rennstrecke schickt und die bekriegen sich da wirklich aufs Härteste, also es ist halt irgendwie so Tourenwagen-Racing vom Feinsten, wie sie sich gegenseitig dann in den Kurven hinten, an den Kotflügeln berührt haben und sich gegenseitig umgedreht haben und wirklich hart gekämpft haben um jeden Platz. Und das aber ohne irgendeinen Sound von hier und da Reifenquietschen mal abgesehen, das war schon anders anzuschauen, sag ich mal. Irgendwie,
ja, selbst im Vergleich zu... Ja, selbst im Vergleich zur Formel E war es nochmal eine Nummer anders, zumal dieses Video halt auch keinen Kommentar dahinter hatte, also du hast wirklich quasi nichts gehört, außer das Rauschen. Scheppern, wenn die sich gegenseitig ins Auto gefahren sind.
Ja, genau, Rauschen, ab und zu Reifen quietschen, das war schon ziemlich cool und dann wird es ja, ich hoffe, nächstes Jahr die Electric GT noch geben, wo die Damen und Herren Fahrerinnen und Fahrer dann mit Model S unterwegs sein werden auf der Rennstrecke. Das stelle ich mir eigentlich auch ganz lustig vor. Und da ist ja jetzt gerade vorige Woche oder vor 2 Wochen, weiß ich nicht mehr, das Auto auf Ibiza vorgestellt worden mit auch einem netten Video auf deren Website. Und das ist schon eine ziemlich geile Karre, muss ich mal sagen, wie sie ist.
Der ja, also Tesla ist ja hat ja eh schon so einen Hype entwickelt für sich und das dann nochmal als Rennversion aufgebaut, das sieht schon spektakulär aus und wir freuen uns auch echt drauf. Das ist ja Electric GT, soll eben 2017 an den Start gehen, ist die erste rein elektrische Tourenwagenserie. Erstmal nur mit Teslas, irgendwann sollen auch andere Hersteller mit einsteigen, aber momentan ist der Markt ja da noch relativ dünn gesät.
Ja, entsprechend sportlich unterwegs sein kann man momentan nicht in vielen Autos. Also wenn man sich mit einem Model S messen will als, ich sag mal, mit einem Serien-E-Auto, da hat man ja schlechte Karten, fürchte ich. Dann da was die Leistung und so weiter angeht, da bewegt sich tatsächlich nicht viel weiteres. Wenn man jetzt mal nicht ein Rimac Concept One oder sowas hat, was aber auch wieder dann noch mal in der Liga drüber wäre, das ist ja mehr ein Hypercar, sag ich mal letzten Endes, die könnte man auch nur schlecht in eine Rennserie stecken und ansonsten ist halt um das Model S herum eigentlich tatsächlich keine Konkurrenz.
Warten wir mal ab, was so die nächsten Jahre kommt an Entwicklung.
Ja genau, was sieht man denn schon an Entwicklung? Hat die Formel E und was jetzt irgendwie mit E-Autos zu tun hat, schon sichtbare Auswirkungen auf bestehende Rennserien? Was kriegst du so mit?
Auf Rennserien weiß ich jetzt nicht, auf Seriennähe, da können wir vielleicht was zu sagen. Mhm. Also Renault hat jetzt beim Pariser Autosalon ja sein Konzeptauto da vorgestellt, den Tresor.
Ja, stimmt.
Fällt, glaube ich, auch in die Kategorie Hypercar, wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall mächtig flach und mächtig viel Power. Und da ist tatsächlich jetzt zum ersten Mal eben dieser Technologietransfer eben von der Formel E auf die Straße eingesetzt worden. Also der wird den Formel E-Motor von Renault drin haben.
Ah, guck mal, das wusste ich gar nicht. Das Auto habe ich natürlich gesehen. Ich als Zoe-Fahrer kriege natürlich auch so ein Renault-Newsletter und so weiter und verfolge das ein bisschen mit, was die machen, weil sie für meinen Geschmack von den Autoherstellern sehr weit vorne sind, wenn man jetzt Tesla mal ausklammert, was Elektromobilität angeht. Aber dass da jetzt der Formel-E-Motor von dem Wagen drinsteckt, das habe ich gar nicht gewusst.
Ja, also sicherlich jetzt nicht 1:1, aber Grundlagen sollen auf jeden Fall diesen vom Formel-E-Motor sein.
Ähnliche Leistungsklasse dann, das ist natürlich reizvoll.
Könnte hinkommen, 272 PS, also ich denke mal, gut, wahrscheinlich wird er noch ein bisschen mehr haben, dann der Tresor.
Ja, wahrscheinlich. Vielleicht hat er ja 2 Motoren, dass es irgendwie ein Dual-Motor-Version wird, so wie Model S, die D-Varianten, die einen Vorderachs- und einen Hinterachsmotor haben. Da kann man natürlich dann richtig was rausholen, wenn man sowohl vorne als auch hinten einen jeweils potenten Motor hinsetzt, da geht natürlich dann richtig was. Wer mal Model S gefahren ist, der weiß, wovon ich spreche. Kann ich auch nur empfehlen. Ja,
macht Spaß.
Auf jeden Fall. Was haben wir noch an wichtigen News, Timo?
Ja, wir haben gut wichtige News. Hält sich seit Monaten eigentlich schon das Gerücht oder seit längerem, dass Audi überlegt, aus der WEC auszusteigen. Mhm. Auch wie jetzt gerade gemutmaßt wird in verschiedenen Berichten mit Bezug auf Formel E, also dass man eben der zur vierten Saison nächstes Jahr werkseitig einsteigt und sich dann da vielleicht ein bisschen mehr darauf konzentriert, den Fokus eben noch mehr auf Formel E verlegt. Ja, werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Momentan sind es nur Gerüchte. Schauen wir mal in den nächsten Wochen. Mhm. Momentan fährt die WEC ja in Japan. Ganz smoothe Überleitung zum nächsten Thema.
Merke ich auch gerade.
Eine News der Woche, dass Tokio und Yokohama, also die beiden japanischen Metropolen, eben so ein bisschen wetteifern um ein Formel-E-Rennen in der fünften Saison. Es gab ja schon, ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Jahr, ob es letztes oder vorletztes Jahr war, gab es in Tokio ja schon mal eine Demofahrt, wo Team Aguri zum Beispiel bei war. Und Tokio ist schon länger gehandelt als potenzieller Austragungsort für die Formel E. Agag war jetzt eben, also der Formel E-Chef Alejandro Agag, war jetzt in Japan zu Besuch und hat da so ein bisschen die Verhandlungen vorangetrieben. Also ich bin mir relativ sicher, dass es da irgendwo in Japan dann auch bald ein Rennen geben wird. Zumal der japanische Markt eben extrem wichtig ist. Also es ist bekannt aus Saison 1, damals war es so, dass 21 Millionen Japaner insgesamt Formel E geguckt haben. Oh. Damit mehr als ein Drittel der Gesamtzuschauer kamen damals aus Japan. Und ja, du weißt es selber, die Elektromobilität spielt eine große Rolle in Japan. Mhm. Also ich denke mal, wir werden dann bald da uns in Tokio oder Yokohama eben wiederfinden.
Ja, ich habe mich gewundert, weil einerseits ein technologisch fortschrittliches Land, also das sich gerne so sieht und so darstellt, andererseits auch in der Formel 1 und so weiter immer mit dabei gewesen, da hat es mich tatsächlich gewundert, dass man das nicht schon ernsthaft ins Auge gefasst hat, aber wahrscheinlich ist es auch alles nicht so einfach, denn es ist halt dieses in der Stadt fahren ist ja nicht so, als hätten sie keine reizvollen Städte für sowas, aber das dann tatsächlich umzusetzen ist wahrscheinlich auch leichter gesagt als getan, fürchte ich. Da muss man mal gucken. Also ich hoffe sehr, dass da was kommt. Ob das jetzt Tokio oder Yokohama oder sonst was ist, finde ich jetzt gar nicht so wichtig. Aber dass Japan irgendwie mitspielt, da im Rennkalender, das würde das Ganze sicherlich aufwerten, denke ich. Aufwerten würde sich die Formel E auch durch weitere Teams, oder? Da gibt's ja eine News, habe ich auch gesehen, bei euch auf eformel.de oder bei uns auf eformel.de, darf ich fast sagen, oder? bezüglich des 12. Slots, den es ja als, glaube ich, soweit ich weiß, letzten Slot im Formel-E-Starterfeld dann noch offen gibt momentan, oder?
Ja, also der Agag hat ja von vornherein gesagt, dass es eben maximal 12 Teams geben soll. Mhm. Das aber auch erst aufgestockt wird nach der vierten Saison, also zu Saison 5, wird ja der Autowechsel wegfallen. Nach aktuellen Planungen hoffen wir mal, dass es so kommt. Das heißt, momentan werden ja schon 40 Autos von 10 Teams um die Welt gebracht und da will man eben nicht noch mehr. Deswegen, sobald dieser Autowechsel wegfällt, ist theoretisch Platz für 2 zusätzliche Teams. Mhm. Und wie wir ja in den letzten Wochen erfahren haben, Mercedes hat sich einen von diesen Slots schon reserviert sozusagen. Mhm. Und dementsprechend ist noch einer offen und der wird jetzt richtig teuer. Da hat der Agag gesagt, dass eben 25 Millionen Euro Minimum da im Raum steht, die ein Team oder Hersteller eben investieren müsste, um diesen 12. Slot zu kaufen sozusagen.
Jetzt weiß ich nicht, was die schon vorhandenen Teams so investieren mussten. Soweit ich weiß, war das aber preislich eine ganz andere Schublade und eher günstig, oder? Weißt du eine Zahl?
Ja, das waren Peanuts. Also genaue Daten haben wir da nicht, aber wir haben in Saison 1 schon erfahren, dass es so zwischen 2 und 3 Millionen wohl gewesen sind pro Team, um sich da eben diesen Slot zu sichern. Also ja, 25 ist dann schon mal eine andere Hausnummer. Da sieht man eben auch, wie positiv sich das alles entwickelt hat in der Formel E.
Mhm. Ja, stimmt. Schlägt sich dann natürlich in solchen Dingen auch nieder. Wo du gerade gesagt hast, Autowechsel fällt weg nach der vierten Saison, das ist natürlich eine Sache, die steht und fällt mit den Kapazitäten und den Leistungsfähigkeiten der Akkus. Und da gibt's eine neue Kooperation zwischen Sony und McLaren, wo ich jetzt aber auch wieder nur weiß, dass es was Neues gibt, aber wann die starten oder ob die schon was in der Mache haben, das weiß ich jetzt wieder gar nicht, da müsstest du mir helfen.
Es ist ja so, dass McLaren zur fünften Saison dann den neuen Einheitsakku baut, also der dann eben ein Rennen lang halten soll. Mhm. Ich denke mal, dass die da mit der Entwicklung wahrscheinlich schon angefangen haben und da wird eben kooperiert mit Sony. Sony hat ja da viel Erfahrung in Sachen Akku. Gab schon seit Monaten das Gerücht, dass die zusammenarbeiten, aber jetzt gab es auch erstmals die Bestätigung. Die sind zusammen mit drin. Dann gab es ja da auch noch Gerüchte, dass Apple mit McLaren irgendwie in Verbindung treten könnte. Hm. Aber da haben wir noch nichts Konkretes jetzt.
Also was die Akkus so an Leistungszunahme momentan erfahren, lässt sich ganz schön sehen an dem neuen Renault Zoe, der nächstes Jahr kommt, also der sogenannte ZE40. Da ist es so, also ich fahre eine 2014er Zoe und die hat einen 22 Kilowattstunden Akku. Und die neue Zoe ist exakt das gleiche Auto mit dem exakt gleichen Volumen für den Akku. Und das Ding hat 41 Kilowattstunden. Das heißt, die haben auf derselben Fläche oder in demselben Volumen die doppelte Leistung untergebracht. Also die doppelte Reichweite letzten Endes implementiert. Einfach in derselben Größe Akkumulator. Das finde ich, ist auf jeden Fall eine Sache, die zeigt, dass man sich keine großen Sorgen machen muss, dass in den nächsten Saisons die Formel-E-Autos am Stück fahren können und das ganze Rennen, ohne dass man zwischendurch tauschen muss, weil der Akku leer ist. Denn da geht momentan richtig was, was die Leistungsfähigkeiten angeht von den Akkus.
Ja, es geht super voran, die Entwicklung. Und wir haben ja auch noch 2 Jahre bis zum Saisonstart vom fünften Jahr. Also ja, sind wir mal zuversichtlich. Bleiben wir doch gerade mal beim Thema E-Autos noch. Mhm. Da gab es jetzt die News, dass in Deutschland ab 2030 nur noch E-Autos verkauft werden sollen. Da bist du der Fachmann. Erzähl doch da mal ein bisschen, worum es da geht.
Das ist folgendermaßen. Also die Maßnahme, die von der Regierung gerade hin und her gewälzt wird und noch nicht beschlossen ist, aber angedacht ist, ist eben, dass ab 2030 keine verbrennerbetriebenen Autos mehr neu zugelassen werden sollen. Um da Missverständnissen vorzubeugen, wir haben viel seltsames Feedback gesehen, vor allem Social Media, weniger Twitter, viel mehr Facebook, finde ich, sind sehr viele Kommentare gekommen, die sehr viel Unwissenheit reflektieren, so aus der Bevölkerung heraus, sage ich mal. Die Sache ist nicht die, dass ich ab 2030 meinen Benziner oder Diesel nicht mehr fahren darf, sondern es geht tatsächlich darum, dass neue Autos keinen Verbrennungsmotor mehr haben dürfen. Also wenn ich jetzt 2031 geht mein Diesel kaputt und ich brauche ein neues Auto, dann kann ich mir überlegen, ob ich weiter einen Verbrenner fahren möchte, dann muss ich mir ein gebrauchtes kaufen. Oder ich kaufe mir ein E-Auto, denn ein neues Auto werde ich mit Verbrennungsmotor nicht mehr bekommen. Das ist der Deal und ich begrüße das sehr. Ich kenne viele weitere Leute, die das auch sehr begrüßen. Ich kenne aber mindestens ebenso viele Leute, wenn nicht mehr, die darüber die Nase rümpfen und sich fragen, was der Quatsch jetzt eigentlich soll und ob das was Gutes ist. Und die Autos fahren nicht weit und die Autos laden langsam und so weiter und so fort. Das ist ein Thema, mit dem haben wir uns gerade vor dieser Aufzeichnung, die wir hier gerade machen, in der neuen Clean Electric Folge auch beschäftigt. Da hat nämlich der Marcel unter anderem erzählt, wie er unterwegs gewesen ist mit der Zoe. Der hat immer an öffentlich zugänglichen Säulen geladen. Eine ganz nette Geschichte, da kann man ganz gut raushören, wie gut es eigentlich tatsächlich jetzt schon funktioniert. Da muss man A, etwas vorbereitet rangehen und B, ein bisschen Zeit mitbringen, logischerweise. Aber es ist nicht so, als wäre das nicht möglich. Und das ist erst 2017. Das heißt, es sind noch 13 Jahre bis 2030, wo sich noch so viel tun wird, dass die Angst, die die Leute jetzt haben, wahrscheinlich im Nachhinein, also so retrospektiv betrachtet, völlig unbegründet sein wird.
Aber wie ist es denn mit den klassischen Supersportwagenherstellern wie jetzt zum Beispiel Ferrari oder so? Ich weiß nicht, ob die in Richtung Elektro auch gehen wollen mit dem Großteil ihrer Modelle. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und da kann ich dann ab 2030 keinen Ferrari mehr kaufen?
Keinen neuen. Da gibt's, also soweit ich weiß, wird es da keine Ausnahmen geben. Das würde mich wundern. Da muss man dann einen Weg gehen, wie Porsche ihn mit einem Mission E zum Beispiel beschreitet, die da auch in vielen Bereichen maßgeblich sein wollen, also das, was ich mitbekomme. Ich habe natürlich auch nur so eine Nutzersicht der Dinge. Ja, ich kann da auch nur mutmaßen und eins und eins zusammenzählen. Wenn ich mir aber angucke, was Porsche so ankündigt mit Schnellladung über 150 kW und statt 400 Volt wollen sie ein 800 Volt System im Auto haben, einfach um schnell zu laden und super Leistung zu erzielen. Und das noch kombiniert mit großen Reichweiten durch gute Akkus und so weiter, da geht selbst für Sportwagenhersteller, glaube ich, richtig was. Das ist natürlich für die ein viel einschneidenderes Erlebnis als für die Hersteller, die tatsächlich so die 0815 Autos für Otto-Normalverbraucher bauen. Aber ich glaube, das werden auch die gestemmt bekommen. Andererseits sieht man es auch bei Rimac, dem vorhin erwähnten Concept One zum Beispiel. Man kann auch wirklich habenswerte Hypercars bauen, die durch Beschleunigung, Kurvenlage und auch sonstige Fahrdynamik einfach so beeindrucken, dass du deinem Verbrenner nicht mehr nachtrauerst. Da fließt natürlich noch einiges an Geld und an Zeit und an Hirnschmalz rein, bis das soweit sein kann. Aber ja, darf man, glaube ich, sehr gespannt sein, was die anderen so machen. Denn nach meinem Wissen ist außer Porsche niemand wirklich damit beschäftigt, einen echten Sportwagen auf komplett E-Motor zu bauen.
Der Rimac war ja übrigens in der ersten Saison das Formel-E-Auto des Renndirektors. Ich weiß nicht, ob du das wusstest.
Wusste also ich tatsächlich
neben den
nicht.
BMW E's, die da zum Einsatz kommen als Safety- und Medical-Car, ja. War tatsächlich im ersten Jahr der Rimac Concept One heißt er?
Ja, genau.
Der Rimac Concept One, das Auto des Renndirektors.
Nicht schlecht. Was haben wir noch? Eine neue Rubrik?
Ja, wir haben, so ganz neu ist sie nicht mehr. Wir haben jetzt seit ein paar Wochen, bringen wir auf eformel.de immer den Flashback Friday als Rubrik, der sich hauptsächlich der Tobi so ein bisschen widmet und dann immer wieder total coole Geschichten ausgräbt. Diese Woche beispielsweise hatten wir den EV Cup als Thema. Das ist praktisch eine Elektromeisterschaft gewesen, die vor der Formel E hätte an den Start gehen sollen, dann aber kurzfristig doch abgeblasen wurde. Ja, da gibt es immer wieder ganz interessante Geschichten. Nächste Woche haben wir natürlich auch schon wieder was vorbereitet. Also klickt mal rein, das ist immer ganz spannend.
Ja, ich bin gespannt. Dieses EV-Cup-Ding, davon habe ich tatsächlich nichts gehört vorher. Das hat mich sehr überrascht. Und ja, finde ich cool, dass man so da rückblickend das eine oder andere auch noch erfahren kann, was man jetzt tatsächlich verpasst hat, weil es einfach nicht passiert ist. Das ist schon ganz spannend.
Ansonsten war jetzt in der Woche der erste FI-Buzz auf Twitter. Für die, die es nicht kennen, wir machen seit der ersten Saison eigentlich, nehmen wir auch daran teil, mit anderen internationalen Medienkollegen, so eine Art Q&A-Session auf Twitter, wo praktisch ihr als Fans der Formel E Fragen stellen könnt unter diesem Hashtag eben, also Hashtag F-E-B-U-Z-Z, F-I-Buzz. Da könnt ihr Fragen stellen im Vorfeld und wir diskutieren die dann immer nach dem Rennen, wird wohl sich jetzt auf Mittwoch einpendeln. Dass das jetzt immer Mittwoch stattfindet in der dritten Saison. Bisher war es immer dienstags. Es geht dann meistens so 1 bis 2 Stunden, manchmal auch länger, je nachdem, wie viele Fragen da sind. Und dann weiß eigentlich immer irgendwer eine Antwort auf die ganzen Fragen. Manchmal schalten sich auch Teams ein oder sogar Fahrer, die so ein bisschen mitdiskutieren. Also ist ganz nett, macht mal mit, wenn ihr auf Twitter seid.
Sollte man sich mal anschauen. Kann man ja man kann ja nach dem Hashtag suchen und sich dann den ganzen Verlauf so ein bisschen anschauen. Da sieht man auch hier und da ganz interessante Sachen, die einem vielleicht vorher nicht so klar waren. Und ja, kann ich nur empfehlen, da mal durchzulesen, auch so im Nachhinein. Keine schlechte Sache.
Es gibt auch immer eine Zusammenfassung vom FI-Buzz. Da hat jetzt die Kollegen von eRacing.net haben das als Host sozusagen übernommen in dieser dritten Saison und stellen dann praktisch am Freitag nach der FI-Buzz-Session alles als Twitter-Moments, heißt es, glaube ich, zusammen, wo man eben alles in einem Feed nachlesen kann.
Wie komfortabel, das gefällt mir. Apropos gefällt mir, gibt es Menschen, die uns gehört haben und gesagt haben, gefällt mir?
Ja, also wir haben ja die E-Mail-Adresse eingerichtet, ePort@eFormel.de, wo auch tatsächlich schon Mails eingegangen sind mit Feedback von euch, was im Großen und Ganzen sehr positiv war. Also es scheint ganz gut anzukommen, unser neues Format hier. Und beispielsweise hat der Simon heute geschrieben, hat ein bisschen Lob ausgesprochen, er findet es gut und hat auch die Länge angesprochen, weil unsere letzte Folge zum Hongkong E-Prix war ja nur 7 Minuten irgendwas. Und er hat vorgeschlagen, ja, macht's doch mal ein bisschen länger wieder. Und ich glaube, das machen wir heute auch. Ich weiß gar nicht, bei welcher Zeit wir jetzt stehen, aber
ja, wir sind jetzt so bei ordentlich reiner Aufnahmezeit von 1/2 Stunde. Mal gucken, was am Ende übrig bleibt.
Ja, also wir hatten im Vorfeld ja definiert, wir wollen schauen, dass wir so um die 10 bis 15 Minuten immer zustande kriegen, dass es auch noch auf dem Weg zur Arbeit mal schnell eine Folge gehört werden kann. Also da wird sich das wohl letztlich irgendwo einpendeln.
Ja, ich glaube auch. Wir machen das ja auch ganz neu und haben auch jetzt nicht vorher Probe-Podcasts aufgenommen oder so, um das irgendwie einzuschätzen, sondern wir machen einfach mal, schauen, wohin sich das entwickelt. Wir hören gerne zu, wenn Leute was sagen und Ideen und Anregungen haben. Das haben wir ja letztes Mal auch schon gesagt oder vorletztes Mal schon gesagt. Das nehmen wir uns gerne zu Herzen und versuchen das so ein bisschen hinzuoptimieren, dass wir da so eine Experience kreieren können, die euch als Hörerinnen und Hörerinnen gefallen kann. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir irgendwie auch auf so eine Zeit kommen, die wir ungefähr immer wieder treffen. So ein bisschen drüber, ein bisschen drunter ist ja normal. Denn wir sind ja auch nicht die Tagesschau, die irgendwie auf die Sekunde fertig sein muss mit jedem Beitrag.
Genau, wenn Themen da sind, dann besprechen wir sie auch gerne in aller Ausführlichkeit. Und wenn mal weniger Themen sind, dann halten wir uns halt kürzer. Also das ist alles Operation am offenen Herzen hier und ihr könnt mit dabei sein und eben auch mitbestimmen. Also gebt uns einfach Feedback, wenn ihr was auf dem Herzen habt, unter epod@eformel.de und dann können wir das sicherlich auch berücksichtigen.
Das machen wir. Was wir auch machen, alle Links und Informationen zu den Dingen, über die wir jetzt gesprochen haben, wandern in die Shownotes, auch Links zum Twitter-Profil, zum Facebook-Profil, wo man sein Tütchen Senf gerne abgeben kann, wenn man eins hat und es nicht mehr braucht. Und ansonsten würde ich sagen, wären wir für heute eigentlich fertig. Was meinst du, Timo?
Ja, ich glaube, es ist alles gesagt. Die Woche war ja eigentlich relativ ruhig und trotzdem haben wir eine halbe Stunde gequatscht, also es langt.
Dann müssen wir nächstes Mal kompakter sein, damit wir mehr Stoff in derselben Zeit schaffen. Aber gut, wenn es eine halbe Stunde ist, ist halt eine halbe Stunde. Ist ja ein Podcast und nicht eine Radiosendung. Gut, dann sage ich dir, Timo, danke für deine Zeit und wünsche dir noch einen schönen Tag und den Hörerinnen und Hörern ebenfalls natürlich, egal wo ihr jetzt gerade seid. Und was wir ja gerade für eine Uhrzeit haben, das ist natürlich jetzt schwer einzuschätzen von hier aus. Aber was auch immer ihr macht, viel Spaß dabei und bis nächste Woche. Ciao.
Ja, ciao.